Ich glaube, dass wir eigentlich schon in der Zukunft sind, in der KI mehr ist als nur ein instrumentelles Werkzeug. Das Spezifische an KI ist, dass es die vielleicht erste Technologie ist, die zumindest, sagen wir mal, den Anschein erweckt oder in unserer Wahrnehmung uns so vorkommt, als ob sie selbst handeln und Entscheidungen treffen kann und Dinge tun kann. Und wenn ich jetzt KI mit einbeziehe, ist das was anderes, wie wenn ich, sagen wir mal, das Internet nutze. Denn ich gebe ein Stück weit diese Agency, also ein Stück Handlungsmacht, ein Stück Wirkmacht an die Systeme ab. Und das ist die zentrale Frage auch für Museen und erinnerungskulturelle Einrichtungen. Wie viel dieser kuratorischen Agency möchte ich eigentlich abgeben?
Makura. Kultur geht nah. Teilhabe weiterdenken. Wie können wir Kunst und Kultur für alle zugänglich machen? Welche Strategien helfen, Barrieren abzubauen? Analog und digital? Und vor allem, welche Wirkung hat das auf unsere Gesellschaft? Was verändert sich, wenn Museen, Bibliotheken, Archive und andere Kulturorte offener werden? Wie stärkt kulturelle Teilhabe den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Demokratie? In jeder Folge sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus Kulturpolitik, Praxis und Wissenschaft. Wir entdecken neue Perspektiven, innovative Ansätze und künstlerische Positionen für eine vielfältige und offene Kulturlandschaft. Reinhören und inspirieren lassen.
Herzlich willkommen. Heute spreche ich hier bei Makura, dem Portal für kulturelle Bildung der Kulturstiftung der Länder, über künstliche Intelligenz. Also über Technologien, die unseren Alltag ja längst prägen und die Art und Weise, wie wir Kultur erleben, verändern. Mein Gast ist heute ein profilierter Wissenschaftler, nämlich Herr Professor Dr. Christoph Barreiter, Direktor des Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Barreiter. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Lieber Herr Barreiter, in Ihrer Forschung verbinden Sie ja zwei große Felder, nämlich die empirische Kulturwissenschaft und die digitale Anthropologie. Und ganz einfach gesprochen, schauen Sie ja darauf, wie sich unser aller Alltag durch digitale Technologien verändert. Daher, gibt es etwas, das Sie persönlich in den letzten Jahren besonders überrascht hat, im Umgang der Menschen, im Umgang von uns allen mit künstlicher Intelligenz?
Ja, vieles. Also ich glaube, was mich so am meisten überrascht, ist, dass, also wir wissen das eigentlich als Wissenschaftlerin, dass Menschen sich ja unglaublich fähig und gut darin sind, sich an neue Situationen, neue Technologien zu gewöhnen. Mich hat jetzt aber doch überrascht, ich habe, glaube ich, heute gelesen oder gestern, dass jetzt das 3-jährige Jubiläum von ChatGPT war. Na, 3 Jahre. So, das ist ja eine echt kurze Zeit. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie normal das geworden ist für die Menschen, also für ganz viele Menschen, also so eine LLM, also ein Large Language Model oder eine generative KI im Alltag zu benutzen, für, sagen wir jetzt erstmal, alles Mögliche, das finde ich dann doch immer wieder zumindest faszinierend. Also ich habe eigentlich damit gerechnet als Wissenschaftler, weil das ist auch nicht neu. Das Internet war auch ganz überraschend und Leute haben sich dran gewöhnt und so weiter. Aber es ist dann doch interessant zu sehen, wie schnell diese Normalität einkehrt. Und was mich dann doch dabei am meisten überrascht ist auch, da sind wir vielleicht schon so einen Schritt Richtung Teilhabe, Partizipation, dass Menschen in der Lage sind, zu sagen, es ist mir gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein KI-generierter Output ist, also ob das echt ist, was ich hier zu hören kriege, ob das von einem Wesen kommt, das versteht, das fühlt und so weiter, oder ob es nur so tut, als ob, also zum Beispiel auf einer emotionalen Ebene. Also nicht, dass alle Menschen das machen würden, aber es gibt diese Beispiele, zum Beispiel virtuelle Influencerinnen auf Social Media, die Millionen Followerinnen haben. Wir haben Menschen, die sogar romantische Beziehungen mit Chatbots führen. Wir haben viele Menschen, die sich psychologisch beraten lassen, in ihrem Leben beraten lassen und die sich auch einfach darauf einlassen, obwohl sie eigentlich wissen, das ist nur eine Technologie, die denkt nicht, die fühlt nicht, aber für mich funktioniert's. Deshalb benutze ich die auch als Emotional Support, benutze ich die auch, um mir die Welt erklären zu lassen. Und das fasziniert mich.
Jetzt hat man ja manchmal bei, gerade wenn Sie ChatGPT ansprechen, den Eindruck, das findet alles so im Verborgenen statt. Ja. Was bedeutet es denn für Sie, einen digitalen Alltag zu beobachten, wenn so vieles doch eigentlich unsichtbar ist und in Bubbles bleibt oder in Accounts versteckt ist?
Ja, also die Forschung, die wir machen in der empirischen Kulturwissenschaft und auch digitale Anthropologie, das sind so zwei verwandte Felder, heißt, dort arbeiten wir auf eine Art und Weise, dass wir wirklich in den Alltag der Menschen reingehen. Also wir nehmen teil an dem, was sie tun, wir involvieren uns, wir sprechen mit den Menschen. Das Ganze nennt sich Ethnographie, also so eine wirklich involvierte Teilhabe am Alltag und dadurch ein Generieren eines Verständnisses so für die Lebenswelt der Menschen. Und das heißt, in unserer Art von Forschung beobachten wir eigentlich nie Technologien isoliert, also nur für sich genommen, sondern immer über die Menschen, die mit diesen Technologien umgehen. Und diese Unsichtbarkeit, die ist schon ein springender Punkt, weil wir schauen auch darauf, wie bestimmte Technologien, eben auch KI-Technologien, die unsichtbar bleiben für die Menschen oder von denen, sagen wir mal, viele Dimensionen unsichtbar bleiben, wo sie nur die Interfaces sehen und so weiter, wie die durch ihre spezifischen technologischen Bedingungen auch den Alltag der Menschen prägen. Und zum Teil versuchen wir dann auch, diese Unsichtbarkeit ein Stück weit umzudrehen und Elemente sichtbar zu machen. Da arbeiten wir dann zum Beispiel mit der Informatik zusammen. Also so ein Beispiel wären die Sortieralgorithmen, die Recommender Systems von Social Media, wo wir einerseits darauf schauen, wie prägen die eigentlich so die alltäglichen Erfahrungen, die Menschen mit Social Media machen, weil die sind ja inzwischen ganz stark KI gestützt und wie diese KI für mich Inhalte kuratiert, prägt natürlich, was ich im Alltag sehe, was ich erlebe, was mich vielleicht auch beschäftigt. Und wir schauen da einerseits auf die Menschen, wir versuchen aber auch ein bisschen besser zu verstehen, wie eigentlich diese Algorithmen funktionieren. Aber immer mit dem Blick darauf, wie es den Alltag der Menschen prägt.
Jetzt ist ja die Frage, ist es alltäglich, ins Museum zu gehen?
Ja, interessant. Also unser Fach, die empirische Kulturwissenschaft, beschäftigt sich sehr viel mit Museen. Wir haben da sogar einen Studiengang, eine Masterprofillinie, wo man sich darauf spezialisieren kann. Und gleichzeitig sagen wir sind Alltagskulturwissenschaft. Also für uns ist Kultur niemals nur die hohe Kultur, sondern ist so das ganz normale Leben der Menschen. Für uns gehören da aber Museen dazu. Nicht unbedingt, weil die Menschen jetzt jeden Tag ins Museum gehen. Aber Museen und auch andere Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen sind aus Perspektive der empirischen Kulturwissenschaft Räume, in denen Menschen ihr Leben verhandeln. Also wir gehen ins Museum nicht einfach nur, um uns Wissen anzueignen, sondern wir fragen auch immer ein Stück weit, wer sind wir eigentlich als Gesellschaft? Was ist für uns Geschichte? Was ist für uns Kunst? Welche Erfahrungen bewegen uns als Gesellschaft und auch als Individuen? Und insofern haben Museen als Räume ganz viel mit dem Alltag zu tun, weil Menschen eben dort, ihr Leben reflektieren und auch mit anderen im Idealfall, da sind wir wieder bei der Teilhabe übrigens, über dieses Leben in Dialog treten.
Und wenn zum Leben die KI dazugehört, dann gehört sie auch ins Museum. Und wir sehen ja auch, dass sehr, sehr viele Museen und auch andere kulturgut bewahrende Einrichtungen, nicht? Also auch Bibliotheken und Archive, sich ganz stark gerade mit generativer KI beschäftigen und da auch Experimente wagen. Genau. Einige davon haben wir in unserem Inspire zwischen Bytes und Begegnungen auf Makura ja auch gezeigt und da mal hinter die Kulissen geschaut. Wie kann KI denn aus Ihrer Sicht helfen, wenn wir jetzt an Museen denken und an diese Räume der gesellschaftlichen Aushandlung, wie wir sie ja nennen, wie kann KI da helfen, Angebote zugänglicher zu machen, etwa durch Sprache, durch Chatbots, neue Erzählformen, neue Tools? Wie bewerten Sie das, was da gerade in der Landschaft, in der Szene genutzt wird und eingesetzt wird?
Ja, das ist schwierig in Kürze zusammenzufassen, weil es also seit einigen Jahren, übrigens schon bevor ChatGPT und so weiter released wurde, eine ganze Reihe an KI-Projekten in Museen gab. Und da müssen wir mal, glaube ich, genauer hinschauen, welche wir eigentlich meinen. Also ich glaube, vielleicht sprechen wir über ein paar Beispiele mal kurz. Also ich glaube, man könnte die so im Groben einteilen in drei Bereiche oder vielleicht vier Bereiche. Und das erste wäre, das haben Sie auch erwähnt, Archive. Also dass insbesondere Museen, die große Bildarchive oder Objektarchive haben, die schon digitalisiert sind, anfangen, KI einzusetzen, um neue Zugangsmöglichkeiten zu diesen Archivdaten zu schaffen. Und da gibt es total spannende Beispiele, auch sehr viele. Zum Beispiel das Art Museum in Harvard hat schon relativ früh damit angefangen, die eigene Collection zu digitalisieren, hat die online zur Verfügung gestellt und man kann da quasi mit einer Stichwortsuche alle möglichen Arten von Kunstwerken finden, was vorher nicht möglich war, entsprechend einfacher Kategorisierung. Und was sehr spannend ist an dem Beispiel, vielleicht können wir das auch verlinken, ist, wenn Userinnen das ausprobieren, dann sehen sie bestimmte Bilder und es werden verschiedene Modelle angezeigt und es wird angezeigt, welches Modell sieht eigentlich, welche Themen und welche Inhalte in welchem Gemälde oder welchem Objekt. Also es wird sozusagen versucht, transparent zu machen, wie sieht eigentlich dieser maschinelle Blick unser Archiv, ne? Und wie kann das dann auch dabei helfen, neue Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Und viele Museen und Archive oder museale Archive in der ganzen Welt probieren ähnliche Dinge aus. Ein anderes Beispiel aus Großbritannien wäre das British Museum. Die haben eine Living Museum App. Das ist ganz interessant, weil die gehen noch einen Schritt weiter. Also auch da kann man suchen nach bestimmten Kunstwerken und Objekten. Und dann kann man mit einer Art ChatGPT-Variante mit den Objekten sprechen. Also ich kann mich dann quasi mit einem Artefakt unterhalten. Das antwortet dann auch aus der Ich-Perspektive aufbauend auf den Metadaten über die eigene Vergangenheit, über das eigene Leben und so weiter. Und dann gibt es noch verschiedene andere Varianten. Das Badische Landesmuseum zum Beispiel hat auch eine X-Curator-App, mit der man dann KI-basiert Exponate finden kann und die zu eigenen kleinen Ausstellungen zusammenstellen kann. Und das sind jetzt alles Beispiele, die versuchen, diese unglaublichen Massen an digitalen Artefakten und Bildern, die die Museen ja haben, für auch nicht professionelle Userinnen auf eine ansprechende, didaktisch irgendwie interessante Art aufzubereiten. So. Und das gleiche Prinzip haben wir dann auch zum Beispiel bei KI-gestützten Tourguides und Chatbots. Also, dass mich nicht mehr eine Person durch eine Ausstellung führt, sondern ein Chatbot mit einem Large Language Model oder einem ChatGPT. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten davon. Teilweise sind die Antworten vorkuratiert und ganz klar präzisiert. Und die KI-Technologie erlaubt mir einfach als Besucherin eine offene Frage zu stellen und dann kriege ich eine möglichst passende Antwort dafür. Oder die noch stärkere Variante ist natürlich, dass auch das System selbst eine Antwort sozusagen für mich ganz individuell zustrickt. Als nächstes, was man auch noch mit vielleicht zwei Dinge noch, das eine sind natürlich KI-gestützte Exponate, also eher Kunstwerke. Da gibt es ein paar ganz bekannte Beispiele. Ich würde sagen, eins der bekanntesten ist die Installation im MoMA in New York. Die heißt Unsupervised. Da hat das MoMA die gesamte Kollektion, so um die 200.000 Bilder und Gemälde und Digitalisate, einem KI-Modell gefüttert. Und das ist so eine riesige Wandinstallation, auf der dann so ein sich bewegendes visuelles Muster entsteht. Und das MoMA sagt, dieses Kunstwerk träumt die Kollektion. Also auch eine sehr malerische Sprache, sprichwörtlich. Aber es ist tatsächlich sehr interessant anzusehen. Da gibt es auch Videos davon, wie sich dann aus dem gesammelten digitalen Wissen der Kollektion ganz neue Arten von künstlerischer Darstellung ergeben. Und zu guter Letzt, das ist so ein bisschen eine Mischung aus all dem, gibt es KI-gestützte Avatare, also im Prinzip virtuelle Figuren, die berühmte Persönlichkeiten oder tatsächlich Zeitzeuginnen, zum Beispiel des Holocaust, darstellen. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Die eher noch etwas kontrolliertere Variante ist, dass man Videoaufnahmen von zum Beispiel Zeitzeuginnen des Holocaust hat, die dann aber über eine KI dynamisch mit den Besucherinnen interagieren. Und die deutlich radikalere Variante ist es dann, wirklich komplette Avatare zu erstellen von Persönlichkeiten, die dann mit einem Chatbot auf offene Fragen der Besucherinnen antworten. Da gibt es so verschiedene Beispiele. Ich habe nochmal nachgeschaut vor dem Podcast. Relativ aktuell hat das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin ein Avatar von Käthe-Kollwitz gemacht, der dann, ich habe es noch nicht ausprobieren können, aber der dann sozusagen flüssig und personalisiert Käthe-Kollwitz darstellen soll. So. Und das sind jetzt alles Beispiele, die versuchen, auf die ein oder andere Weise eigentlich zwei Dinge zu tun. Also erstens Wissen didaktisch dynamischer zu vermitteln oder auch besser auffindbar zu machen. So, also eher so auf einer Wissensebene. Gleichzeitig haben die aber eigentlich alle eine Dimension, dass sie Gefühle und Emotionen nutzen. Und dass sie versuchen, über KI bestimmte Erlebnisse zu erzeugen oder zum Beispiel Zeitzeuginnen oder bestimmte historische Persönlichkeiten nahbar zu machen, was dann auch wieder nicht unbedingt ein Selbstzweck sein muss, sondern vielleicht der Wissensvermittlung dient. Aber es soll didaktisch ansprechender gemacht werden. Also auf beiden Ebenen geht es eigentlich um Partizipation. Es geht um Mitmachen Und die KI bietet sozusagen das Versprechen, dass so ein System auf mich personalisiert eingeht, meinen ganz konkreten Input, also meine Interessen, meine Fragen, meine Meinung mit einbezieht, maschinell verarbeitet und dynamisch darauf reagiert. Und das ist was, was die meisten dieser Systeme zumindest gemeinsam haben.
Ich habe den Avatar von Käthe Kollwitz tatsächlich ausprobiert, weil unser Büro im selben Haus ist wie das Käthe Kollwitz Museum.
Ach, das wusste ich nicht.
Ich muss gestehen, ich fand es super interessant. Es stand unten im Foyer, also wirklich auch sehr zugänglich. Man konnte nicht vorbei, ohne das zu betrachten. Und ich fand es sehr befremdlich. Mhm. Und meine Gefühle waren eher kühl, distanziert, muss ich gestehen. Mhm. Auf den ersten Blick und auf den zweiten spielerisch. Mhm. Und vielleicht sind es gerade diese spielerischen Zugänge, die sozusagen dann die Teilhabe schaffen oder die Beteiligung, die Partizipation schaffen, von der Sie gesprochen haben. Wie sind denn die Erfahrungen auch aus Ihrem Projekt, was Sie mit der Ben-Gurion-Universität in Israel machen? Da beforschen Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, die digitalen Zeitzeugnisse und auch diese Versuche und Experimente, Zeitzeuginnen weiter sprechen zu lassen über KI.
Ja.
Also ein sehr konfliktreiches Vorhaben.
Ja, also darüber könnte ich natürlich jetzt lange erzählen. Die Forschung dazu wird konkret ausgeführt von Berit Zimmerling. Also ich leite das Projekt mit, aber sie führt die eigentliche Forschung dazu aus, also spricht auch mit Teilnehmerinnen, mit den Nutzerinnen dieser Systeme, hat auch mit den Entwicklerinnen gesprochen und gearbeitet. Und worum es da geht, ist, dass das ist eigentlich ein älteres Projekt, das schon vor circa 10 Jahren angefangen hat. Und durchgeführt wurde das von der USC Shoah Foundation in den USA. Und das Projekt nennt sich Dimensions in Testimony. Und dieses Projekt bestand darin, eine ganze Reihe an Zeitzeuginnen, das läuft auch zum Teil noch und wird fortgesetzt, also eine ganze Reihe an Zeitzeugen erstmal mit Video zu interviewen und jeweils sehr viele Fragen zu stellen, in den meisten Interviews über 1000, also das geht über mehrere Tage, und die Videoantworten aufzuzeichnen. Das ist erstmal wichtig, weil es in dem Projekt, das ist insofern kontrolliert, als nicht Antworten generiert werden. Also die KI generiert keine Antworten, sondern alles sind Originalantworten der noch lebenden Holocaust-Zeitzeugen. Und die Idee ist eben, man muss diese Antworten bewahren für die Zukunft, aber man möchte nicht nur die Antworten bewahren, wie in einem typischen Videointerview, sondern man möchte die dialogisch erlebbar machen. Da kommt wieder dieser emotionale Aspekt ins Spiel. Und dafür wird dann KI eingesetzt. Also da liegt ein relativ komplexes KI-System dahinter, das mir dann erlaubt, als Besucherin eines Museums vor einem großen Bildschirm zu sehen, auf dem ich die Zeitzeugin dann sitzen sehe als Videoaufnahme. Und ich kann dann einfach eine offene Frage stellen. Und die KI generiert keine Antwort, aber sie findet aus diesem Pool von 1000 oder mehr Antworten die möglichst passende. So. Manchmal funktioniert das überhaupt nicht, manchmal funktioniert das aber relativ gut und soll sozusagen ein dialogisches Erlebnis ermöglichen. Und Berit Zimmerling hat auch Forschung mit vor allem Schülerinnen durchgeführt, die da Touren machen und dann gemeinsam mit den Zeitzeuginnen sprechen und sieht einerseits, dass das ganz gut funktioniert, weil die Schülerinnen sich da eigentlich ganz gerne drauf einlassen. Das hat sicher auch was mit spielerischem Umgang zu tun, sicher auch was mit Technikfaszination zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, dass es eben zum Teil Menschen sind, die sich gerne auf sowas einlassen und auch die Fähigkeit haben, sich darauf einzulassen. Und die bewerten das oftmals sehr positiv. Gleichzeitig entstehen natürlich aber schon starke Konflikte und es werden sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen durch so eine Art des Erinnerns, was man da eigentlich macht, ob man da nicht irgendwie auch das Zeitzeugnis völlig aus seinem Kontext reißt. Und es gibt beispielsweise Momente in dieser Nutzung, wo dann plötzlich die Zeitzeugin zwar antwortet, aber nicht im Sinne falsch antwortet, aber aus dem Kontext gerissen antwortet und dadurch ganz teilweise auch merkwürdige Bruchmomente und Irritationen entstehen. Und da stellt sich schon die Frage, ist das eigentlich das, was wir uns von Erinnerung erhoffen? Also wollen wir, dass sie einmal aufgenommen wird und dann für immer gleich bleibt? Oder wollen wir, dass Erinnerung eigentlich lebendig, oder finden wir, dass Erinnerung eigentlich lebendig bleiben muss, sich weiterentwickeln muss? Also die Idee dieses Projekts ist sozusagen, an der Rolle der Zeitzeuginnen für das Holocaust-Gedenken festzuhalten, ne, und das technisch reproduzierbar und zu machen und dadurch im Prinzip für alle Ewigkeit zu konservieren. Kann man machen, aber funktioniert es und wollen wir das eigentlich? Das ist so die andere Frage.
Naja, und wie könnte man Manipulationen vorbeugen? Das ist ja oft die größte Gefahr. So was passiert mit diesem Material, mit diesen digitalisierten Interviews. Wie sind sie flankiert? Das hatten Sie gesagt, aber auch wie bleiben sie kontextualisiert, nicht? Und wie könnte man das absichern?
Wie bleiben sie kontextualisiert und was passiert? Also in den Museen selbst passiert das dadurch, dass die meistens, nicht in allen Museen, aber in vielen auch im Rahmen von geführten Touren dann diese Interaktion stattfinden. Und dann gibt es zum Beispiel Museumspersonal, das das auch einbettet auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt die aber auch für sich und einige davon stehen auch im Internet. Also wenn sich Hörer dafür interessieren, man kann die einfach unter eyewitnessusc.edu ausprobieren, können wir auch verlinken dann, und kann das einfach mal selbst mit diesen Zeitzeugen sprechen, zu Hause am eigenen Bildschirm. Aber in dieser Umgebung ist natürlich alles möglich. Also es ist natürlich möglich, dass Menschen auch versuchen, irgendwie ethisch sehr fragwürdige Dinge mit diesen Daten und diesen Materialien dann auch zu tun. Ja, damit zu spielen etc. Dazu haben wir jetzt keine Einsichten, inwiefern das passiert. In den Museen selbst wird das, wie gesagt, meistens noch relativ kontrolliert, aber diese Möglichkeiten bestehen. Ich denke, noch schwieriger wird es im Kontext der Holocaust-Erinnerung, wenn wir darüber nachdenken, falls jemand den nächsten Schritt geht und eben sagt, wir nehmen nicht nur Videos, die vorher aufgezeichnet sind, also Originalvideos, sondern wir lassen, ähnlich wie bei Käthe Kollwitz, ne, wir sagen jetzt, okay, hier ist ein LLM, ein Large Language Model, das simuliert die Erfahrung einer Holocaust-Zeitzeugin und mit der kannst du sprechen. Soweit gehen die Kuratorinnen im Feld der Holocaust-Erinnerung, zumindest soweit ich weiß, noch nicht. Ich kenne noch kein Beispiel, das das tut. Aber wir sehen halt, dass in anderen Feldern, siehe Käthe Kollwitz, genau das schon getan wird. Also möglich ist es durchaus, aber es ist natürlich ein besonders sensibles Feld, das der Holocaust-Erinnerung. Und da wird sich zeigen müssen, wie weit einzelne Kuratorinnen, Ausstellungsmacherinnen bereit sind, dazu gehen.
Ja, das hat ja auch mit Kontrolle sozusagen zu tun, ne? Also genau. über das Wissen, über die Erinnerung und über die Art und Weise, wie etwas vermittelt wird und wie auch Geschichtswissen vermittelt wird.
Genau. Vielleicht kann ich dazu noch, ja. Also was vielleicht ein ganz interessanter Gedanke dazu ist, wir nennen das also jetzt in der wissenschaftlichen Debatte dazu auch Curatorial Agency, also eine kuratorische Handlungsmacht. Und die haben normalerweise Menschen in erinnerungskulturellen Kontexten, in Museen und so weiter. Und das Besondere an KI als einer Technologie, auch im Vergleich zu früheren Technologien, also es gab viele disruptive, revolutionäre Technologien in der Menschheitsgeschichte. Das Spezifische an KI ist, dass es die vielleicht erste Technologie ist, die zumindest, sagen wir mal, den Anschein erweckt oder in unserer Wahrnehmung uns so vorkommt, als ob sie selbst handeln und Entscheidungen treffen kann und Dinge tun kann. Und wenn ich jetzt KI mit einbeziehe, ist das was anderes, wie wenn ich, sagen wir mal, das Internet nutze. Denn ich gebe ein Stück weit diese Agency, also ein Stück Handlungsmacht, ein Stück Wirkmacht an die Systeme ab. Und das ist die zentrale Frage auch für Museen und erinnerungskulturelle Einrichtungen. Wie viel dieser kuratorischen Agency möchte ich eigentlich abgeben? Sie verspricht didaktische Vorteile, weil sie dann Dinge tun kann, individuell auf Besucherinnen eingehen kann und so weiter, was ich nicht leisten könnte als einzelne Person. Aber ich gebe diese Handlungsmacht eben auch ein Stück weit ab. Und das ist ein sehr, sehr interessantes, aber auch fragiles Spannungsfeld.
Haben Sie tiefere Einblicke, was passiert, wenn so ein neu entwickelter Chatbot zum Beispiel auf ein Museum trifft und auf diese Strukturen dort, die ja oft auch Jahre, Jahrzehnte lang eingeübt sind, die teilweise routiniert sind, wo sozusagen Kuratorinnen, Vermittlerinnen auf einmal mit Leuten aus der Kreativwirtschaft zusammenarbeiten und gemeinsam etwas entwickeln wollen? Was passiert dann genau? Wie verschieben sich diese Machtverhältnisse und wo sind die Fallstricke vielleicht auch?
Ja, also wir haben einige Einblicke über das Projekt eben zu den virtuellen Holocaust-Zeitzeugnissen, müsste man eigentlich sagen. Ich habe mal eine kleinere Studie zu einem Museum gemacht, noch vor ChatGPT, aber es war wirklich ein kleines Museum. Daher haben wir jetzt nicht
tiefgehende Einblicke. Ich weiß, dass dazu auch gerade verschiedene Doktorarbeiten laufen, nicht direkt bei uns, aber ich hoffe, dass wir so in den nächsten Jahren ein bisschen mehr darüber wissen. Was wir grundsätzlich sagen können, ist natürlich, dass sich eben genau diese Frage, wer hat eigentlich die gestalterische Kontrolle oder eben diese kuratorische Agency über das Erleben der Besucherin? Und zwar einerseits verschiebt es sich natürlich, und das ist vielleicht auch ein Stück gewollt, hin zu den Besucherinnen. Also das ist vielleicht auch die Idee, da geht es ja auch mit Teilhabe darum, dass man sagt, du darfst ein Stück weit selbst entscheiden, was interessiert dich. Also ich sage nicht einfach, hier ist das Video der Holocaust-Zeitzeugin, schau dir 1,5 Stunden an, sondern du stellst deine Fragen und deshalb wird es auch interessanter für dich. Also dieses Versprechen der Personalisierung und dadurch eben auch stärkeren Gestaltungsmöglichkeiten und Teilhabe an Ausstellungsobjekten, Inhalten und so weiter. So, aber um das zu gewährleisten, muss ich eben einen Teil der Handlungsmacht an die technischen Systeme abgeben und damit auch an die, die diese technischen Systeme bauen, kontrollieren und verwalten. Also ein ganz spannender Aushandlungsprozess zum Beispiel bei diesen virtuellen Zeitzeugnissen ist, wer wie nach welchen Verfahren entscheidet, was dann die passende Antwort einer Zeitzeugin auf eine bestimmte Frage ist. Und das tun zum Teil algorithmische Systeme nach Prinzipien, die Menschen gar nicht verstehen. Das tun zum Teil aber auch Menschen. Und wo dann die Kuratorinnen versuchen, mit technischen Entwicklerinnen zusammenzuarbeiten. Also es werden unweigerlich die Programmiererinnen, die Technikerinnen zum Teil der kuratorischen Teams. Und dadurch verschiebt sich natürlich ganz stark was in diesem musealen Gefüge, weil Technologie eben nicht nur Werkzeug der Umsetzung wird, sondern ein Teil sozusagen dieser gestalterischen Kontrolle mit beanspruchen muss. Sonst kann ich KI nicht einsetzen.
Welche Rolle spielt Vertrauen dabei? Worin kann das bestehen, sage ich mal so? Weil Museen sind ja oft die Institutionen, zeigen auch aktuelle Studien, dass die Menschen großes Vertrauen haben und dem Museum zuschreiben, das Wissen gut zu bewahren, gut zu verhandeln und daher vertrauenswürdig sind. Die meisten Menschen, oder ich weiß, vielleicht, dass Sie müssen das beantworten, wie steht das um Vertrauen mit KI? Mhm. Und wenn nun so Systeme, die man eigentlich nicht durchblickt, auf einmal auf Institutionen treffen, die ein sehr, sehr großes Vertrauen genießen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, die Frage ist ja erstmal, was ist Vertrauen oder wie verstehen wir das? Und so grundsätzlich würde ich sagen, Vertrauen, jetzt mal grob gesprochen, können wir fassen als eine Haltung, vielleicht auch eine Beziehung zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Dingen und Institutionen, bei denen ich eigentlich nicht mit Sicherheit weiß, wie sich eine bestimmte Situation verhält. Aber ich sage, ich vertraue darauf, dass du auf die eine oder andere Weise handelst oder ich vertraue darauf, dass du mir die Wahrheit sagst und ähnliches, obwohl ich kein gesichertes Wissen habe. Und öffentliche Bildungseinrichtungen, auch Universitäten und Museen, haben da eine ganz zentrale gesellschaftliche Rolle, weil sie sozusagen dafür zuständig sind, gesellschaftliche Vertrauensverhältnisse aufzubauen und auch zu sichern, indem sie gesichertes Wissen bewahren und weitergeben. Steht übrigens auch so, also dieses Bewahren steht ja auch in der ICOM-Museumsdefinition und Ähnlichem. Und das Interessante ist, dass mit diesem Auftrag die Museen ja eigentlich erstmal sehr kritisch gegenüber KI, vor allem gegenüber generativer KI sein müssten, weil, das wissen wahrscheinlich die meisten, also generative KI, ChatGPT und so weiter, kann nicht bestimmtes Wissen zuverlässig wiedergeben, sondern es berechnet Wahrscheinlichkeiten aufbauend auf Trainingsdaten und gibt sozusagen möglichst wahrscheinliche, auch möglichst überzeugende Antworten wieder. Aber es kommt nach wie vor, auch 3 Jahre nach der ersten Version von ChatGPT, zu immer noch starken Halluzinationen, sogenannten, also zu Dingen, die Systeme erfinden. Es kommt auch ganz stark zu Biases, also es kommt darauf an, wie sind diese Modelle trainiert. Sie sind oft mit westlichen Trainingsdaten und Trainingsdaten aus dem globalen Norden trainiert, bestimmte Wissensbestände werden dadurch weiter marginalisiert und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Probleme, weshalb gerade Bildungseinrichtungen und Museen eigentlich sagen müssten, da lassen wir die Finger von, weil wir sind ja eigentlich dafür zuständig, das gesicherte Wissen bereitzustellen. Aber dann kommt eben die andere Seite, von der wir vorhin gesprochen haben. Nun ja, Museen haben auch den Auftrag, Besucherinnen anzusprechen, ihnen ansprechende Erlebnisse zu bieten, ihnen etwas zu bieten, was sie für sich als wertvoll empfinden. Und dabei scheint plötzlich KI, siehe Käthe Kollwitz, plötzlich eine Möglichkeit zu bieten, neue Möglichkeiten wieder der Teilhabe, der Partizipation, der personalisierten Ansprache und Interaktion zu ermöglichen. Und eben auch, da sind wir zum Beispiel bei den Holocaust-Zeitzeugnissen, ein emotionales Erlebnis zu schaffen, das dann wiederum die Vermittlung dieses gesicherten Wissens, zum Beispiel den Holocaust, verbessert. Dass es für junge Leute zugänglicher macht, so das Versprechen. Dass also sozusagen diese emotionale Kraft nutzt, um den Auftrag zu erfüllen. So, also zwei Seiten. Einerseits, es gibt viele Gründe, KI nicht zu nutzen für Museen. Es gibt aber auch gute Gründe, sie zu nutzen. Und die meisten versuchen deshalb, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, so Mittelwege zu finden. Und die können halt ganz unterschiedlich ausfallen. Ich würde sagen, also an der Universität haben wir ganz ähnliche Probleme. Und wir versuchen, diese in vielerlei Hinsicht auch in Frage gestellten Vertrauensverhältnisse an der Universität eigentlich durch zwei Dinge herzustellen. Einerseits durch Transparenz. Also Menschen sollen, wenn sie KI verwenden, sagen, ich habe KI verwendet und wie habe ich es verwendet. Und zweitens das auch begründen. Oder zumindest sagen, was habe ich mir dabei gedacht und warum denke ich, dass das sinnvoll ist. Und ich glaube, Museen würden oder haben eine gute Möglichkeit, das ganz ähnlich zu machen. Also erstens, indem sie, wenn sie KI verwenden, das natürlich auch sichtbar machen. Und indem sie zweitens auch darüber reflektieren und vielleicht auch mit den Besucherinnen diskutieren, warum denken sie, dass das Sinn macht und vielleicht sogar die Frage stellen, ob das Sinn macht. Ja. Ein ganz spannendes Beispiel vielleicht ist die zu diesen virtuellen Holocaust-Zeitzeugnissen ist eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs in Frankfurt. Die heißt Frag nach und die haben zwei dieser Testimonies ausgestellt, drumherum aber eine Ausstellung konzipiert, die den ganzen Werdeprozess und Produktionsprozess dieser Testimonies auch sichtbar macht. Die also diskutiert, was ist das eigentlich für ein Format, wo kommt das her, was hat das für Vorteile, ne, inwiefern kann man das auch kritisch reflektieren und die dadurch ein Stück weit versuchen, diese Transparenz herzustellen. Und ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, weil man dann nicht einfach sozusagen das didaktische Potenzial nutzt, um jetzt ein bisschen bös gesagt Besucherinnen so da rein zu tricksen, also das Wissen jetzt auch interessant zu finden, sondern mit ihnen ins Gespräch darüber kommt. Ist das denn ein Mehrwert? Ja. Und vielleicht sagen die Besucherinnen, ja wie Sie, ich finde die Käthe Kollwitz jetzt eigentlich gar nicht so viel Mehrwert. Mir kam das eher befremdlich vor. Und dann kommt man darüber ins Gespräch, wo und unter welchen Bedingungen KI denn tatsächlich Sinn machen kann für die Museen.
Mir fällt sogar noch ein weiteres Beispiel ein. Und zwar ist das Landesmuseum Württemberg, die mit Avataren mittelalterlicher Figuren arbeiten und gar nicht erst so tun, als seien das realistische Figuren. Die haben dann Tattoos und sehen modern aus, repräsentieren aber Erfahrungswelten und Lebenswelten des Spätmittelalters.
Und das ist dann ein kreativer Umgang, weil sie halt eine interessante Art und Weise finden, die künstliche Situation sozusagen sichtbar zu machen.
Und es kommt hinzu, dass dort die Prompts veröffentlicht sind, über die man dann diskutieren kann. So nicht? Also zum Stichwort Transparenz. Ja, von der Transparenz und Vertrauenswürdigkeit zu einem Punkt, den Sie eben am Anfang einmal angesprochen hatten. Und zwar die Frage, ist es echt oder ist es fake? Und können eigentlich KI-Systeme, die ja eigentlich nur stellvertretend da sind, die können jetzt doch mehr, wie Sie sagen. Und es hat doch neue Qualitäten, die diese Technologien auch einbringen. Jetzt leben wir in einer Welt, wo es oft um die Herausforderung geht, zwischen Wahrheit und Fake zu unterscheiden. Und wir hatten in unserem Vorgespräch einmal auch das Forschungsprojekt Chapter angesprochen, an dem Sie beteiligt sind mit einigen anderen zusammen, zur Rolle von Museen in einer sogenannten Post-Truth-Gesellschaft, also einer postfaktischen Gesellschaft. Und ich weiß, dieses Forschungsprojekt beschäftigt sich mit populistischen Strömungen und den Herausforderungen auch für Museen. Sehen Sie Parallelen zwischen sozusagen dem postfaktischen der populistischen Strömungen und den künstlichen Intelligenzen, mit denen Museen auch konfrontiert sind oder mit denen wir als Gesellschaft konfrontiert sind?
Parallelen weiß ich nicht. Zusammenhänge ja oder mögliche Verbindungslinien. Also vielleicht mal kurz, Populismus ist natürlich ein komplexer Begriff und der hat ganz viele Facetten. Darum geht es auch unter anderem in diesem Projekt. Aber die vielleicht zentralste davon ist, dass Populismus polarisiert, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Also bei Populismus, da stimmen auch die meisten Populismusdefinitionen überein, geht es immer um eine radikale Ein- und Ausgrenzung, immer um wir gegen die anderen. also um Polarisierung. Und das hat jetzt nicht erstmal grundsätzlich etwas mit KI zu tun, weil KI-Modelle bei vielen Fragen, wenn sie richtig gepromptet sind, durchaus differenziert antworten können und vielleicht auch sogar richtig eingesetzt zur Differenzierung von gesellschaftlichen Debatten beitragen könnten. Aber ich kann solche Modelle, wenn ich sie entsprechend instrumentalisiere und nutze, zum Beispiel auch bei der Generierung von Bildern, natürlich sehr gut nutzen, um Polarisierung voranzutreiben. Also zum Beispiel durch Fakes, aber auch einfach durch bestimmte reißerische Bilder, die dadurch generiert werden, durch bestimmte Ästhetiken, die damit viel leichter bedient werden können und so weiter. Also ich glaube nicht, dass KI grundsätzlich populistischen Charakter hat. Aber es hat halt, ähnlich wie Social Media, das ist vielleicht sogar noch stärker, dass die Algorithmen populistische Rhetoriken bedienen, dass es halt zu einem Instrument von Populismus werden kann. Und vor allem dann, wenn wir als Gesellschaft in eine Normalität hineinkommen, darüber haben wir ganz am Anfang noch gesprochen, wo Menschen sagen, ich weiß gar nicht, ob es mir so wichtig ist, ob das jetzt ein echtes Bild ist oder nicht. Wenn es für mich funktioniert, wenn es mich unterhält, wenn es mir Spaß macht, wenn es mich aufregt und ich deshalb irgendwie etwas Intensives erlebe, dann ist doch gut. Also dann ist mir das eigentlich egal, woher es kommt. Das ist jetzt zugespitzt formuliert. Aber wenn wir das als Status quo hätten, dann hat natürlich gerade ein populistischer politischer Stil einen extrem ertragreichen Nährboden, weil auf diesem Nährboden es halt vor allem um die Extreme dann noch geht. Und das ist, glaube ich, die Gefahr an der Schnittstelle von einer postfaktischen und auch von Populismus durchdrungenen Welt und einer Welt, in der KI-Technologien immer mehr eine Rolle spielen.
Und angesichts der Social-Media-Welt, wie Sie sie jetzt beschreiben, welche Chancen, welche Möglichkeiten haben denn Kultureinrichtungen oder sprechen wir wieder über Museen im Speziellen, welche Chancen haben Sie da zu bestehen?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, das ist eine Frage, die viele Museumsmacherinnen und auch andere Bildungseinrichtungen schon lange umtreibt. Einige haben ja, was sicher auch gut ist, Social-Media-Teams eingestellt. Einige machen das auch sehr, sehr erfolgreich. Zum Beispiel Auschwitz hat eine große, also zum Thema Holocaust-Erinnerung, eine intensiv arbeitende Social-Media-Abteilung, die auch ganz interessante Sachen machen und so weiter. Und ein Ort wie Auschwitz, das Museum und die Gedenkstätte haben dann auch entsprechend viel Aufmerksamkeit. Aber das kann natürlich nicht von allen erreicht werden. Und man ist dann im Wettkampf natürlich innerhalb einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der halt oft andere Standards gelten und die Menschen auch nach anderen Dingen suchen. Und ich frage mich manchmal, ob das eigentlich das Ziel sein muss. Also es gibt tolle Social-Media-Accounts von Museen, die auch entsprechend Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist auch wunderbar so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Museen und Bildungseinrichtungen versuchen, auf diesem Markt der Aufmerksamkeiten, vor allem der quantitativen Aufmerksamkeiten, mitzuspielen. Das ist aber gar nicht so richtig ihr Spielfeld. Also man kommt natürlich nicht dagegen an, gegen Popstar-Influencer und Beauty-Influencerinnen und so weiter, die halt Themen nutzen, die auf einer ganz anderen Skala irgendwie Interesse der Mehrheiten wecken. Und ich frage mich manchmal, also ist es nicht vielleicht viel mehr wert, wenn ich jetzt eine Person oder sagen wir eine junge Person in die Ausstellung kriege und eine Ausstellung habe, die diese Person wirklich anspricht, mitnimmt und irgendwie einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt, als die Energie darauf zu verwenden, jetzt die 1000 Klicks auf Insta zu erzeugen oder ähnliches. Und deshalb, also ich kann dieses Problem nicht lösen. Wie kommen Sie gegen die Social-Media-Logiken an? Weil ich weiß nicht, ob es lösbar ist. Aber ich frage mich, ob die Energie, die da rein investiert wird, vielleicht auch zum Teil eher in Konzepte und Programme investiert werden könnte, die dann eben zum Beispiel junge Menschen ansprechen, die man irgendwie schon zum Museum bekommen hat. Und also so eher, meine Frage ist eher eine Frage zurück, ob das die richtige Frage für die Museen ist, wie kann ich in dieser Social-Media-Welt bestehen oder ob sie nicht sagen, unsere Stärken liegen vielleicht gar nicht dort, sondern woanders.
Jetzt ist, das sagten Sie auch eben, KI nicht immer nur Werkzeug, sondern es ist eine Normalität geworden, es ist ein integraler Bestandteil und zunehmend auch Teil der kulturellen Praxis in allen Generationen, würde ich glauben. Und sie beeinflusst, sagen wir jetzt, nicht nur die Wege, wie wir uns Wissen aneignen, wie wir die Welt deuten, vielleicht wie wir auch auf Museen blicken, und die Wirklichkeit konstruieren. Von daher so eine etwas vielleicht spekulative Frage an Sie. Wie könnte denn eine Zukunft aussehen, in der Menschen im Museum Gelegenheit haben, selbstverständlich mit KI zu interagieren und zugleich aber auch kritisch zu bleiben in Sachen Wahrheit und Fake in diesen Institutionen? Also wie kann sozusagen eine Zusammenarbeit, eine kooperative Wissensproduktion aussehen? In welche Richtung würden Sie da denken oder welche Fragen würden Sie auch zurückstellen an Museen oder an die Organisationen, die Museen auch begleiten?
Ja, Zukunft. Also ich glaube, dass wir eigentlich schon in der Zukunft sind, in der KI mehr ist als nur ein instrumentelles Werkzeug. Also wenn man Leute fragt, wir haben zum Beispiel ein Forschungsprojekt zu KI an der Universität, und wenn man sie fragt, was ist KI für dich, sagen schon sehr viele noch, ja, ist halt ein Werkzeug, so wie ein anderes auch. Aber wenn man sich anschaut, wie interagieren die tatsächlich damit, ist es oft eben mehr als ein Werkzeug. Es ist ein technologischer Agent, ein Akteur, der eine eigene Handlungsmacht hat und sich wirklich aktiv einschaltet. Und dadurch kommt es auch zu so hybriden Konstellationen. Also man kollaboriert wirklich mit der Technologie, anstatt sie nur zu nutzen. Und ich glaube, was wir auch beobachten, ist, dass Menschen da durchaus kreativ sind und auch so einen gewissen Spürsinn entwickeln, wie sie das für sich richtig machen. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, auf wie unterschiedliche Arten und Weisen Menschen sich zum Beispiel jetzt in unserem Fall für die Wissenschaft KI aneignen, um damit so ihre Ziele zu verfolgen und wie sie auch eigene Wertvorstellungen entwickeln, was dabei erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und so weiter. Und ich glaube jetzt, um auf die Museen und Bildungseinrichtungen zurückzukommen, dass die nicht die Institutionen sein können, die top-down sagen, so wird es jetzt richtig gemacht. Also wir wissen das jetzt und jetzt haben wir für euch die Anleitung und ihr kommt jetzt ins Museum, da lernt ihr, wie ihr richtig mit KI umgeht. Aber was Museen sein können und in vielerlei Hinsicht auch schon sind, das ist ein Begegnungsraum, wo Menschen mit KI in Berührung kommen können. Ich benutze den Begriff, weil tatsächlich, es gibt noch nicht so viel Forschung dazu, aber eine Studentin von mir, Caroline Saya, die hat auch publizierte Forschung durchgeführt, wo sie zu verschiedenen KI-Ausstellungen gegangen ist. Also zum Beispiel die Experimente in Heilbronn. Da gab es ganz unterschiedliche, auch in Tübingen. Bei uns gab es eine große, Cyber and the City hieß die, im Stadtmuseum. Eine sehr erfolgreiche Ausstellung, die versucht hat, Menschen dieses Thema näher zu bringen. In die Ausstellung waren übrigens auch bei uns die Studierenden involviert und mein Kollege Thomas Thiemeier und andere Kolleginnen noch, die diese Ausstellung sozusagen versucht haben, aus dem Alltag der Menschen herauszuentwickeln. So, aber Klammer zu, worum es mir eigentlich geht, ist, dass die Forschung zu diesen Ausstellungen gezeigt hat, wo sich die Studentin auch mit Besucherinnen unterhalten hat, gefragt hat, was führt sie denn hierher, was erleben sie denn hier, dass das nicht so ist wie bei einer x-beliebigen anderen Ausstellung. Ich gehe halt mal ins Museum und jetzt lerne ich neues Wissen, zum Beispiel über die Geschichte, sondern dass das ein Thema ist, das wirklich viele Menschen bewegt, weil sie kriegen es ja mit in den Medien, sie kriegen es mit in alltäglichen Gesprächen, aber es gibt für viele Menschen wenig Räume im Alltag, wo sie etwas über KI lernen können und vor allem Raum finden, wo sie sich dann mit anderen dazu austauschen und dem vielleicht auch sinnlich emotional begegnen, wo Exponate da sind, wo ich ausprobieren kann, wo ich mal durchdenken und durchfühlen kann, wie ist denn das jetzt für mich, wenn ich darüber nachdenke, ob mein Job durch KI ersetzt wird und so weiter. Und diesen Begegnungsraum zu schaffen, in dem Menschen dann auch zusammenkommen können und zusammen darüber nachdenken können, wie stellen wir uns denn unsere gemeinsame Gegenwart und Zukunft mit KI vor? Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Funktion von Museen.
Und nehmen wir an, Sie würden die Laufbahn wechseln und wären Leiter eines Museums demnächst. Vielleicht nicht so schwer vorstellbar. Und nehmen wir an, Sie hätten ein Budget, vielleicht nicht zu groß, von 10.000, 15.000 Euro für eine KI-Maßnahme. Was würden Sie machen, um die Menschen für Ihr Museum zu begeistern? Okay, dann erhöhe ich auf 100. Wie würden Sie begeistern? Und wie würden Sie KI vielleicht so als Instrument, als Brücke benutzen für Ihr Haus?
Also ich bin halt eher doch der empirische Kulturwissenschaftler als der Museumsleiter. Und was wir eigentlich immer gerne machen, ist als allererstes, wir fragen die Menschen. Und deshalb würde ich, glaube ich, deshalb rausgehen und mit den Menschen sprechen, was sie denn bei KI bewegt, vor welchen Konflikten sie gerade stehen und worüber sie gerne mit anderen in Austausch treten würden. Und ich glaube, die Ausstellung würde ich erst dann konzipieren, wenn ich das wüsste. Und wenn ich dann wüsste, wie kann ich jetzt gerade, das bewegt sich natürlich auch sehr schnell, das Feld, wie kann ich jetzt gerade für die Menschen diesen Raum schaffen, in dem sie zu bestimmten KI-Themen in Austausch treten können.
Tausend Dank für diese Improvisation am Ende. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Wir packen die ganzen Links, die Sie genannt haben, in die Shownotes, sodass man auch nochmal weiterverfolgen kann und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen möglicherweise ansprechen kann, die Sie genannt haben. Tausend Dank für all diese Einblicke und die Inspiration.
Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein durfte.
Makura. Kultur geht nah. Teilhabe weiterdenken.